Ich denke, wir wissen alle, dass es in unserem Leben so Momente gibt, wo wir wieder den Eindruck haben, jetzt ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Wo wir das Gefühl haben, das ist so wie ein Weltuntergang für mich. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht hast du eine schwere Diagnose bekommen, gesundheitlich. Vielleicht ist jemand Nächstes aus deinem Umfeld gestorben. Vielleicht ist deine Ehe zerbrochen. Vielleicht hast du deinen Job verloren und du hast gewusst, es ist ganz schwierig, wieder etwas zu finden. Das können alles so Momente sein, wo wir sagen, jetzt ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Fühlt sich an, wie wenn eine Welt untergegangen wäre. Und in diesem Moment, wenn wir das vielleicht sagen oder denken, ist es ja nicht so, dass wir meinen, jetzt ist das Ende gekommen von dieser materiellen Welt, wo sich jetzt alles auflöst und am Schluss ist nichts mehr da. Sondern es ist für uns so ein dramatisches Erlebnis. So etwas, das so tief geht und so viel verändert, dass wir sagen, das ist wie wenn das Ende der Welt wäre. Wie ein Weltuntergang. Ähnlich ist es mit dem anderen Sprichwort, das der Reto schon davon erzählt hat. Wenn wir sagen, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Das ist ein schönes Beispiel gebracht. Oder? Wir brauchen das, wenn sich etwas ganz fest verändert. Wie eben in seinem Beispiel, der Chef, der kommt und so viel verändert in einer Firma, dass die Leute das Gefühl haben, da bleibt ja kein Stein mehr auf dem anderen. Und vielleicht bist du heute da und das 2025 ist noch nicht so lange vorbei. Vielleicht hast du im letzten Jahr etwas erlebt, was für dich wie das Ende von einer Welt war, wie ein Weltuntergang war. Etwas, was zerbrochen ist, was kaputt gegangen ist, was untergegangen ist für dich. Oder du stehst vor dem neuen Jahr 2026 und jetzt ist das Jahr schon 11 Tage alt und darum ist die Hoffnung, dass alles anders wird in diesem Jahr schon ein bisschen vorbei. Und vielleicht schaust du in das Jahr rein und denkst, ich habe das Gefühl, kein Stein bleibt auf dem anderen. So viel hat sich verändert in dem letzten Jahr. So viel wird jetzt anders sein in dem neuen Jahr, dass du dir sagst, da ist irgendwie kein Stein auf dem anderen geblieben. Die beiden Redewendungen, das Ende der Welt und kein Stein, der auf dem anderen bleibt, das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt in die Predigt hineingehen oder in den Text hinein. Wir sind seit einigen Jahren, seit etwa 4 Jahren schon dran, immer mal wieder durch das Markus-Evangelium durchgehen und Kapitel für Kapitel uns anzuschauen, was Jesus gemacht hat, was Jesus gesagt hat. Und immer unter dem Titel «Gute Nachrichten». Weil wir sind überzeugt hier in der Lenzkirche, dass Jesus Christus das Zentrum ist. Unser Glaube dreht sich hauptsächlich um Jesus. Und alles, was Jesus gesagt und gemacht und predigt und gehandelt hat, ist auch heute noch für uns in der heutigen Zeit gute Nachrichten. Und dem werden wir ein bisschen immer wieder nachgehen. Und wir sind schon bei Kapitel 13, also wir haben schon 12 Kapitel durchgepredigt und durchgelassen. Und jetzt kommt Kapitel 13. Und Kapitel 13 ist eigentlich eine lange Rede von Jesus. Ich hoffe, ich halte es durch mit der Stimme heute. Ich habe schon einen Tee gehabt und jetzt nehme ich da noch. Kapitel 13 ist eine lange Rede von Jesus, wo er etwas zu sagen hat. Und man hat dieser Rede, Kapitel 13, oft den Titel gegeben, Endzeitrede von Jesus. Und er redet von irgendeinem Ende, das ist wahr. Die Frage ist ein bisschen, von welchem Ende das er redet. Und gewisse legen das aus, als dass er hier vom Ende von unserer Welt reden, wie wir sie hier so materielle Welt. Ich meinte, Jesus redet ein bisschen von etwas anderem. Und ich habe viele Theologen, die das auch so sehen. Also, das ist nicht nur meine Meinung. Aber ich werde vielleicht ein bisschen etwas anderes euch präsentieren, als ihr euch vielleicht schon gehört habt. Das Kapitel fängt mit dem an, dass die Jünger mit Jesus über den Tempel reden wollen. Und sie müssen verstehen, der Tempel, das ist so, hat in der Antike als eines der schönsten Gebäude überhaupt gegolten von der damals bekannten Welt. Und für die Leute, die in und um Jerusalem gewohnt haben, hat sie hunderte von Kilometern Umgebung kein grösseres, kein schöneres Gebäude gegeben als der Tempel. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Wir kennen so viele grossartige Gebäude, dass uns das irgendwie ein bisschen komisch vorkommt. Und Wir müssen auch daran denken, dass zwei Kapitel vorher hat Jesus in dem Tempel inne, hat er den Tempel gereinigt und er hat eigentlich den ganzen Opferrhythmus unterbrochen. Also dort haben wir schon gesehen, Jesus hat irgendwie ein, wie soll ich sagen, Gericht gebracht über den Tempel. Aber die Jünger haben das noch nicht verstanden und so. Und dann sagen sie eben, oh Jesus, hast du gesehen, wie schön das der Tempel ist. Das wäre vielleicht wie wenn wir irgendwie sagen, oh, weißt du, kann nicht der Eiffelturm oder das Bundeshaus, wie schön ist das spezielles Kunstwerk, Gebäude und so weiter. Und dann kommt so ein typischer Jesus-Vers. Er sagt, dich beeindrucken diese gewaltigen Bauten. Dann sagt er, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Jesus prophezeit da, dass der Tempel in Jerusalem wird am Boden gleich gemacht werden, wird zerstört werden. Und die Prophezeiung von Jesus ist tatsächlich eingetroffen. 70 nach Christus ist der Tempel in Jerusalem von den Römern zerstört worden. Und die Jünger sind natürlich wahrscheinlich entsetzt gewesen. Die haben sich nicht vorstellen können, dass so ein grossartiges Gebäude zerstört werden würde. Und natürlich wollen sie wissen, wenn das passiert. Vers 4 heisst es, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und an welchen Zeichen werden wir erkennen können, dass die Erfüllung all dieser Dinge bevorsteht? Also es ist manchmal wie bei uns, oder? Wir wollen ja auch wissen, was in der Zukunft kommt und wir hätten gerne einen Zeitplan von Gott und so weiter. Und sie fragen da Jesus, wann wird das sein? Wann wird der Moment kommen? Und Jesus gibt ihnen nicht einen Zeitplan. Er sagt nicht, das wird dann in etwa ja, so 40 Jahren oder so passieren. Sondern er redet nachher den Rest vom Kapitel darüber, was für Menschen dass sie sollen sein, dass sie vorbereitet sind auf die Katastrophe, die wir kommen. Und über das werden wir heute ein bisschen reden. Was für Menschen sollen wir denn sein? Und ich glaube, dass auch uns heutzutage etwas zu sagen hat, was für Menschen dass wir sein sollen. Und ich habe es versucht, ich versuche es euch so zu beschreiben heute. Ich glaube, Jesus beschreibt das in einem Jünger, dass sie Menschen sollen sein, die in Bewegung sind, die vorwärts gehen. Und ich habe die drei Buchstaben, die ich heute darüber reden möchte, G, E und H. Wir sollen Menschen sein, die gehen. G, Menschen. Genau. Und Jesus fängt dann so an, das Erste, wo er darüber redet, ist, dass sie sollen geduldig sein. Jetzt denkst du vielleicht, das ist ein Widerspruch in sich selber. Wenn wir gerade anschauen. Er sagt so, übrigens, das ist Markus 13, wenn ihr eine Bibel dabei habt und wenn folgt, ich werde nicht alle 30, 27 Verse auslegen heute. Ihr könnt es dann daheim mal noch nachlesen oder jetzt einfach auch schon mitlesen. Dann wisst ihr ein bisschen, wo wir sind. Vers 5 sagt, er gebt Acht, dass euch niemand irreführt, antwortete Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es. Und sie werden viele irreführen. Vielleicht wissen wir da, die Juden haben schon seit Jahrhunderten auf einen Messias gewartet. Und sie haben erwartet, dass ein König kommen würde, der sie retten würde. Und nicht viele haben geglaubt, dass Jesus der Messias ist, wo wir versprochen sind. Und nicht viele haben geglaubt, dass er der ist, der wahre Messias. Vor allem haben das die Leute nicht geglaubt, als er nachher am Kreuz gestorben ist. Weil ein Messias, der am Kreuz stirbt, ist ein falscher Messias. Das kann nicht der Messias sein. Und Jesus warnt seine Jünger und sagt, schaut, es werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ganz viele solche möchten gerne Messias kommen. Die sagen, ich bin es, auf den ihr gewartet habt. Und Jesus hat recht behalten, es sind viele solche Figuren auftreten, auch kurz nach Jesus, die von sich behauptet haben, dass sie der Messias sind. Die haben sogar Kriege geführt und so weiter. Und Jesus sagt da, hört nicht auf alle, rennt nicht jedem Trend nachher, sondern habt standhaft und geduldig an mir fest. Habt an dem fest, was ich euch gesagt habe, glaubt an mich
und tun nicht immer gerade allen möglichen Meinungen glauben. Jetzt klingt geduldig auf den ersten Blick ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, wir sollen Menschen in Bewegung sein, wir sollen Gehmenschen sein. Aber das ist, glaube ich, weil wir Geduld oft ein bisschen falsch verstehen. Geduld heisst nicht, dass wir einfach nichts machen, dass wir einfach nur passiv zurückblicken und das Leben geniessen. Geduld heisst, dass wir Spannungen aushalten, dass wir die Nerven nicht verlieren in Anbetracht von herausfordernden Situationen. Und dass man den Moment verwünscht, wenn wir einen Schritt machen sollen, wenn wir etwas tun sollen. Also Geduld hat überhaupt nichts mit Passivität zu tun, sondern damit etwas auszuhalten, Spannung, die Spannkraft aufrechtzuerhalten. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil die Frage ist noch, was hat eigentlich Jesus gedacht, was ein Messias würde machen? Jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber das Bild habe ich auch schon gebracht und ich hoffe, ihr bleibt mit mir für einen Moment. Jesus hat die tiefe jüdische Überzeugung in sich gehabt, dass Gott eine neue Welt schaffen würde. Ein neues Zeitalter anfangen. Und ich habe das Bild auch schon gebracht. Die Juden haben eigentlich die Überzeugung gehabt, dass es wie so zwei Zeitalter gibt. Ein Bestehens, also die Gegenwart. Der Stef kann auch mal Worte hier. Und dass ein kommendes Zeitalter würde anfangen. Eine Zukunft. Und das gegenwärtige Zeitalter ist das Zeitalter vom Tod und vom Krieg und vom Leiden und so weiter. Und das zukünftige Zeitalter wäre dann das Zeitalter vom Frieden und danke. Das zukünftige Zeitalter wäre das Zeitalter vom Frieden. Und viele der Propheten haben gesagt, wenn das neue Zeitalter, die neue Welt würde kommen, wäre das wie bei einer Geburt verbunden mit ganz, ganz viel Leiden. Und Jesus war jetzt überzeugt gewesen, dass mit ihm, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung, das neue Zeitalter angefangen hat. Aber dass das gegenwärtige Zeitalter vom Leiden auch noch würde laufen. Dass es also wie eine Überlappung gibt von diesen Zeitalter, angefangen bei der Auferstehung von Jesus, bis zu dem Moment, wenn Jesus wieder zurückkommen würde. Und die Zeit hier innen, wo wir übrigens jetzt auch drin leben, wo die Jünger schon drin gelebt haben, die nennt man, die nennen Theologen, die Endzeit. Also wenn Leute manchmal behaupten und sagen, jetzt fängt dann die Endzeit an, dann ist die Antwort, ja, wir leben schon seit 2000 Jahren in der Endzeit. Das wird nicht endiger werden. Die Endzeit wird irgendwann zu Ende gehen. Aber wir leben jetzt schon in dieser Endzeit. Und logisch, dass in dieser Zeit, wo die beiden Reiche von der Gegenwart und von der Zukunft miteinander laufen, dass da Spannungen werden sein. Und dass die Spannungen ausgehalten werden müssen. Und dass es für das eben Geduld braucht. Jesus sagt dann weiter im Vers 7, und wenn ihr von Kriegen hört, und wenn Kriegsgefahr droht, dann erschreckt nicht, es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Müssen wir uns bewusst sein, dass damals, in der Zeit von Jesus, hat es noch kein Fernsehen gegeben, kein Insta, kein Breaking News. Also, wenn es irgendwo auf der Welt einen Krieg gegeben hat, hat das manchmal Wochen, Monate gedauert, bis man irgendwo sonst auf der Welt erfahren hat, dass es dort einen Krieg gibt oder dass eine Armee unterwegs ist. Und dann sind dann die Fakten und die Neuigkeiten auch oft verzerrt gewesen und nicht so, wie es wirklich war. Also die haben schon damals zu kämpfen gehabt mit Fake News und so weiter, nicht nur mehr heute. Aber das hat alles viel länger gedauert. Und es hat lange gebraucht, bis man gehört hat von diesen Kriegen. Und Jesus sagt jetzt, müsst keine Angst haben in diesem Moment, wenn ihr von so Zeug hört. Und ich finde das so tröstlich. Schon damals haben die Jünger Angst gehabt, wenn sie von Kriegen gehört haben. Und Nachfolger von Jesus, das heisst nicht einfach, dass man nicht Angst hat vor so Sachen. Aber Jesus hat schon damals gesagt, habt keine Angst. Und sie sollen geduldig sein. Nicht die Nerven verlieren. Nicht das Gefühl haben, jetzt geht alles Bach ab. Jetzt kommt das Ende der Welt. Sondern das Aushalten, die Spannung aushalten. Und wie gesagt, auch wir leben in der Endzeit. Aber nicht, weil jetzt irgendwie alles schlimmer ist wie vor 2000 Jahren, sondern weil sie 2000 Jahre Endzeit ist. Wir leben in dieser Zeit zwischen der Auferstehung von Jesus und seinem zweiten Kommen. Und in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir Menschen sind, die geduldig sind. Und je älter ich werde, umso mehr spüre ich, dass Geduld etwas von dem ist, was mega wichtig ist für unser Leben. Und ich bekomme jetzt langsam so ein bisschen Mitte, Richtung Mitte vom Leben. Es ist wichtig, dass wir die Spannungen aushalten. Die Spannung zwischen dem, wo wir eigentlich uns wünschten, dass es ist, und zwischen dem, wie es ist. Die Spannung zwischen dem, dass wir denken, es könnte noch anders sein, und die Spannung, wie es jetzt eben ist. Und manchmal verreisst es uns vielleicht fast und manchmal möchten wir fast aufgeben und wir verlieren fast die Nerven und denken, was auch immer. Ich gehe nicht, ich höre auf, ich, was auch immer. Geduld braucht es in dieser Zeit. Und die Tatsache ist auch, in unserem Leben, eigentlich alles Gute, was in unserem Leben entsteht, tiefe Beziehung zu Gott, gute Freundschaften, ein reifes Leben braucht immer Zeit, es braucht immer Geduld. Und darum ist es so wichtig, dass wir geduldige Menschen sind, die Spannungen aushalten. Und dann redet Jesus weiter und das Zweite, was er davor redet, ist, dass seine Jünger sollen engagiert sein. Für das steht es E in G. Er redet dann weiter, Vers 9 sagt er, habt Acht auf euch selbst. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Ihr werdet euch um meinetwillen vor Machthabern und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Da redet jetzt Jesus davon, was wird passieren, kurz nachdem er zurückgegangen ist in den Himmel. Und übrigens, man kann das lesen in der Apostelgeschichte. In dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir genau das. Die ersten Jünger hat man vor Königen, vor Machthaber gebracht und hat ihnen verboten, von Jesus zu reden und Wunder zu tun. Aber sie haben sich nicht daran gehalten. Und zum Beispiel der Petrus, der hat vor dem höchsten jüdischen Rat geredet, das kann man in Apostelgeschichte 4 nachlesen, und er hat so mutig und frei mit Überzeugung geredet, weil Jesus verspricht da seinen Jüngern und sagt, wenn ihr in diesem Moment werden sein, wird doch der Heilige Geist das Wort schenken, das ihr braucht. Also habt keine Angst. Und das ist genau das, was passiert ist, was man nachlesen kann in der Apostelgeschichte. Aber es wird dann noch ein bisschen düsterer. Im Vers 13 sagt er dann, Jesus, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und auch das ist eingetroffen. Nur eine Generation nach Jesus sind Christen in Rom unter dem Kaiser Nero, das ist etwa 63, 64 nach Christus, auf brutalste Art und Weise verfolgt und hingerichtet worden. Und Freunde, Details von diesen Sachen will ich gar nicht erzählen, weil die sind so haarsträubend, wie sie damals die Leute hingerichtet haben. Christen. Und genau das haben die ersten Christen erlebt. Sie sind gehasst worden von der ganzen Welt, damals bekannte Welt. Man hat bei den ersten Christen vorgeworfen, das ist noch spannend, dass sie Atheisten sind. Weil sie haben keine Götterbilder angebetet, sie haben einen unsichtbaren Gott angebetet. Und man hat den ersten Christen vorgeworfen, wörtlich, sie sagen Atheisten. Also sie haben keinen Gott. Ich meine, stellt euch das heutzutage vor. Jesus redet in diesen Versen nicht vom Weltuntergang, von der Zerstörung dieser Welt, Materie hier, sondern von dieser Zeit, die die Jünger werden erleben, bevor der Tempel in Jerusalem wird zerstört werden. Und interessant ist, er setzt voraus, dass seine Jünger werden engagiert sein, dass sie sich werden einsetzen. Nicht, dass sie sich werden verstecken in den Häusern und nichts machen, sondern dass sie werden offen über den Jesus reden. Und so haben wir immer einen Moment Zeit, um schnell zu überlegen, was er jetzt gerade gesagt hat. Weil ich komme manchmal die Rückmeldung über, ich rede ein bisschen schnell, wenn ich im Zeug bin. Heute ist immer ein Unterbruch. He? Was mich manchmal stört an diesen Endzeittheorien, wo man sagt, es wird alles noch schlimmer und irgendwann tut uns dann Jesus bei der Entrückung von dieser Welt wegnehmen, ist, dass mich daran zweifle, dass Gott uns von dieser Welt retten muss. Weil Jesus hat nie so etwas gesagt. Jesus hat immer gesagt, man soll sich engagieren, auch wenn es herausfordernd ist. Er hat nie gesagt, zieh doch zurück in eure christliche Bubble, zieh doch zurück in eure Häuser und schaut, ja, dass ihr nur mit euren Christenfreunden zusammen seid. Sondern er hat immer gesagt, ist immer davon ausgegangen, dass seine Jünger sich engagieren, dass sie bei den Leuten sind, dass sie einen Unterschied ausmachen in dem Umfeld, wo sie drin sind. Und das war im Römischen Reich noch viel herausfordernder gewesen, als es heutzutage ist für uns hier in der Schweiz. Und nochmal, auch wir leben in der Endzeit, seit Jesus auferstanden ist. Wie schon die ersten Jünger. Und in vielen Teilen dieser Welt leiden Christen unter massiver Verfolgung. Und es ist ein grosses Vorrecht, ein Privileg, dass wir hier in der Schweiz nicht so Verfolgung erleben müssen. Und es ist wichtig, dass wir für die Leute beten oder dass wir an die denken, die in dieser Welt verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Aber ich möchte heute noch etwas beifügen. Das allein reicht nicht. Es reicht nicht, nur dankbar zu sein und zu sagen, wir haben es hier schön und beten noch für die, die es nicht so schön haben. Sondern ich glaube, auch wir sollen Menschen sein, die uns engagieren. Und wir stehen am Anfang des neuen Jahres. Und ich möchte dich ein bisschen herausfordern. Ich möchte uns alle ein bisschen herausfordern. Und uns fragen, wo engagierst du dich? Für Jesus und für sein Reich. Wo tust du dich, vielleicht müsstest du dich in diesem Jahr neu für Jesus und sein Reich engagieren. Wir schauen, wenn wir uns zurückziehen, dann werden wir zynisch. Dann sind wir eben die Christen, die sagen, oh, in dieser Welt ändert sich ja sowieso nicht, es wird immer alles schlimmer und es wird immer alles Gott den Bach drauf. Das sind nicht engagierte Christen. Das sind nicht solche Leute, wie Jesus sich von seinen Jüngern vorgestellt hat. Und darum die Frage, wie engagierst du dich? Das bedeutet zum Beispiel ganz konkret, dass wir uns in unseren Dörfern zum Wohl von unserer Nachbarschaft oder von unserem Dorf engagieren. Irgend auf eine Art, vielleicht in Vereinen und so weiter. Aber ich möchte dich auch fragen, wie engagierst du dich mit den Lenzkillen für das Reich Gottes? Und es reicht nicht zu sagen, ja, jetzt hat es doch neue Leute in dieser Gemeinde und so weiter, jetzt können die mal ein bisschen machen, weil ich habe jetzt schon lange gemacht. Sondern die Frage geht an uns alle. Egal wie jung, egal wie alt. Wie engagieren wir uns? Nicht nur, dass da ein Gottesdienst stattfinden kann oder das Gebäude geputzt ist. Das ist das eine. Aber wie engagieren wir uns für Jesus und für sein Reich hier in unserem Tal? Wie engagieren wir uns, dass noch viel mehr Leute von Jesus hören, die vielleicht noch nicht von ihm gehört haben oder noch nicht in die Kirche kommen? Oder sonst in eine Kirche. Es ist mir doch egal, in welche Kirche sie am Schluss gehen. Es geht um sein Reich. Und die Frage ist, wie engagieren wir uns für das? Das können kleine Sachen sein. Vor ein paar Wochen hat er viel erzählt, dass er mit Nachbarn ab und zu so einen Mittagstisch macht. Ich weiss von anderen, die das auch machen. Das kann so etwas sein. Mittagstisch mit Nachbarn. Kochen tun viele da. Das wäre so etwas. Aber es könnte auch heissen, dass du jemanden einlädst an das nächste Seminar, dein Leben zählt. Dass du eine Freundin oder einen Freund dorthin mitnimmst. Es könnte heissen, dass du mit jemandem vielleicht anfängst, die Bibel zu lesen. Und ich werde dir die Frage wirklich ans Herz legen. Was redet Gott in dein Leben hinein, wo du dich könntest engagieren? Und dann ist die Herausforderung, gang und mach's. Haben wir Zeit gehabt, zum Überlegen? Gott redet schnell. Und das Letzte, es wird immer schlimmer. Aber wir sind beim letzten Punkt. Der ist jetzt noch hoffnungsvoll. Das, was Jesus erzählt, wird noch etwas düsterer, als es schon war. Er sagt im Vers 14, der Gräuel der Entweihung. Ich meine nur schon den Ausdruck, das tönt irgendwie wie aus irgendeinem Herr der Ringe oder so. Der Gräuel der Entweihung wird dort stehen, wo er nicht stehen darf. Klammere, wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Das ist von Markus, wo er sagt, wenn denn das kommt, denke daran, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Es klingt noch nicht ganz so hoffnungsvoll. Bis dahin hat Jesus gesagt, seid geduldig, verliert die Nerven nicht, engagiert euch. Und jetzt sagt er plötzlich, wenn das passiert, dann flüchtet. Weil dann wird etwas ganz Schlimmes passieren. Der Gräuel der Entweihung ist ein Zitat aus Daniel, aus dem Prophet Daniel. Und es ist nicht ganz klar, was Jesus gemeint hat, aber viele gehen davon aus, dass das der Moment war, wo die Römer in den Tempel gekommen sind, in Jerusalem, und dort ihre Götter geopfert haben, im Allerheiligsten, wo eigentlich für Gott war. Das war wahrscheinlich der Moment, 70 nach Christus. Und es gibt einen Historiker, der hat Josephus geheissen, der hat in dieser Zeit gelebt, der war nicht Christ und nicht Jude und so weiter. Der beschreibt, wie Jerusalem belagert worden ist. Und ich erspare euch auch hier wieder Details, weil sie sind wirklich gräulich. Was der Punkt war, ist, dass es eine Hungersnot gab und dass da jeder gegen jeden gekämpft hat, auch in Jerusalem. Man geht davon aus, dass mehr Juden sich gegenseitig umgebracht haben in dieser Belagerung, als von den Römern umgebracht worden sind. Also so schlimm waren die Zeiten. Und Jesus will wahrscheinlich, dass seine Jünger, wenn das losgeht, flüchten, davon abhauen, weil es so schlimm ist. Und die Zerstörung vom Tempel, das müssen wir uns vorstellen, ist für Israel, die Zerstörung vom Tempel, ist das allerschlimmste mögliche Ereignis, das sie sich vorstellen können. Der Super-GAU. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Weil auch, ich sage mal, eben, wir haben gar nicht so ein Zentrum in unserem Leben oder in unserem Land, wo, wenn das zerstört wird, dann wäre alles nachher irgendwie anders. Aber das war der Punkt beim Tempel in Jerusalem. Und jetzt, wie soll man so ein Drama beschreiben, das ein ganzes Land, eine ganze Nation betrifft? Und Jesus braucht da, um das zu beschreiben, noch ein Wort, das so kosmische Dimensionen hat. Und er braucht da wieder Wort, das er vom Prophet Jesaja nimmt. Er sagt dann einige Verse später, Vers 24 und 25, doch dann, nach jener Zeit der Not, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und wieder, Jesus redet hier nicht von einer Apokalypse oder von einem Weltuntergang oder von einem Hollywood-Film, sondern er redet vom Ende der Welt, wie es die Juden kennt haben. Es ist das Ende von ihrer Welt, wie sie es bis dort anerkannt haben. Die jüdische Welt ist nach der Zerstörung des Tempels nie mehr die gleiche gewesen, bis heute. Der Theologe und Historiker N.T. Wright, der sagt es so, es ging um das Ende ihrer Welt, um den Abschluss der Lebensweise, die versagt hatte, den Ruf Gottes zu gehorchen, das Licht der Welt zu sein. Nach 70 nach Christus ist das Judentum nie mehr das gleiche gewesen, wie es vorher war oder wie man es aus dem Alten Testament kennt. Es hat keinen Tempel mehr gegeben, es hat kein Opfersystem mehr gegeben, es hat keinen Priester mehr gegeben. Das war alles so zentral für das Judentum. Das hat es alles 70 nach Christus nicht mehr gegeben. Es hat dann nachher die Synagoge gegeben, es hat die Rabbis gegeben, es hat die Tora gegeben. Aber es war eine ganz andere Welt. Und darum braucht Jesus da solche kosmische Bilder von Weltuntergang und Sterne fallen vom Himmel. Er meint mit dem nicht, dass wirklich unsere Welt völlig auseinanderbricht, sondern dass ihre jüdische Welt komplett eine andere geworden ist. Und dann sagt Jesus noch, um alles noch ein bisschen kryptischer zu machen, und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Habt ihr das Bild? Jesus am Surfen. Auf den Wolken. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Viele legen es so aus, dass sie da meinen, dass Jesus von seinem zweiten Kommen redet. Ich glaube, und viele andere Theologen auch, dass das nicht da gemeint ist. Es ist eben nicht Jesus, der auf der Wolke surft und irgendwie wieder auf die Erde runterkommt. Weil das da wieder, das sind ganz viele Zitate aus den Propheten. Und das ist ein Zitat von Daniel 7. Und dort, Daniel 7 ist eine Szene, wo der Menschensohn, das ist die Figur, von der Erde zum Himmel raufgeht, auf der Wolke. Und es ist eine Szene, die zeigt, dass Gott den Menschen, den er auf die Erde schickt und als König wird einsetzen, dass der wird zurückgehen in den Himmel und als König eingesetzt werden. Also die Szene aus Daniel 7 ist nicht das zweite Kommen von Jesus, sondern das erste Mal, wo er zurückgeht in den Himmel, nach der Auferstehung, dort bei der Himmelfahrt. Es geht um die sogenannte Rehabilitierung von Jesus. Das ist ein bisschen schwieriges Wort. Das bedeutet einfach, Jesus sagt das seinen Jüngern, wenn ihr das alles werdet sehen, wenn der Tempel wird zerstört werden, werdet ihr wissen, dass alles, was ich sonst gesagt habe über mich, wahr ist. Alles, was ich gesagt habe über mich, was ich gesagt habe über meinen Tod am Kreuz, über die Auferstehung, ist wahr, weil das alles darauf hinweist, dass ich der König von dieser Welt bin. Das ist das, was Jesus da sagt. Er macht Hoffnung. Und darum ist die Stelle so hoffnungsvoll. Das ist nicht eine Szene vom Weltuntergang, sondern das, was wie eine Niederlage ausgesehen hat, das, was wie ein Ende ausgesehen hat, ist der Anfang von einer neuen Welt. Ist der Anfang von einer neuen Hoffnung. Und dann sagt er auch noch im Vers 27, und es werden Menschen aus allen Nationen kommen. Das ist die Zeit, in der wir jetzt drin leben. Aus allen Nationen finden Menschen zu Jesus. Zu dem, der wie ein Menschensohn aufgefahren ist in den Himmel, weil er der König ist über die Welt. Und schaut, darum ist das mir so wichtig. Es ist hoffnungsvoll. Wenn wir an Jesus glauben, an den auferstandenen Jesus, also das heisst, ihm völlig vertrauen mit unserem Leben, dann müssen wir nicht zu Angst haben vor der Zukunft und das Gefühl haben, es wird jetzt dann immer alles nur noch schlimmer. Vielmehr sind wir Menschen, die Hoffnung haben. Und zwar Hoffnung bedeutet, dass auch in Zeiten des Leidens, auch in Zeiten der Zerstörung, Gott der ist, der schon etwas Neues am Tun ist. Schon eine neue Welt am Schaffen ist. Also in der Gegenwart, wo noch so vieles zerbrochen ist, wo noch so vieles kaputt ist, ist Jesus schon dran, eine neue Welt zu schaffen. Eine wunderschöne, eine komplette, eine wiederhergestellte Welt. Und schaut, das gilt auch ganz persönlich für unser Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, du hast einen Weltuntergang erlebt im letzten Jahr. Oder alles, kein Stein mehr ist auf dem anderen, wenn du ins nächste Jahr hineinschaust. Aber die Zusage von Jesus ist, aus dieser Geschichte oder aus dieser Stelle heraus, dass Gott schon dran ist, etwas Neues zu machen. Er schon dran ist, etwas Neues aufzubauen. Er schon dran ist, etwas Neues, etwas Gutes zu tun. Er nimmt unsere Trümmer, er nimmt die Steine, die zusammengefallen sind, und baut daraus eine neue Welt. Ein neues Zeitalter, sein Reich. Das ist christliche Hoffnung. Und wenn mich jemand fragen würde, warum dass ich an Jesus glaube, ist es genau das. Dass Jesus nicht einfach die Welt wird auf mich überrühren, sondern dass er jetzt schon dran ist, mitten in allem Schlimmen von dieser Welt eine neue Welt zu schaffen. Und das gibt mir Hoffnung. Nicht, weil ich so schlau bin, nicht, weil ich irgendwie ein bisschen mehr mich anstrenge, sondern weil Gott seine neue Welt, seine Zukunft schon am Bauen ist, schon am Führenbringen ist, mitten auch in den Trümmern, Herausforderungen von unserem Leben. Genau, ich komme zum Ende. Und ich denke, uff. Es stimmt, etwas wird zu Ende gehen. Nämlich das gegenwärtige Zeitalter vom Tod und vom Leiden. Das wird zu einem Ende kommen. Und es wird eine neue Welt geboren werden. Das Reich von Gott. Und das ist schon angebrochen. Und es dauert noch ein bisschen, bis das ganz fertig wird sein. Und zwar, da wird der Moment sein, wenn Jesus wiederkommt, wo alles neu wird sein. Und wenn ihr jetzt daran denkt, richtig, letzte Woche war genau das. Der Vers, siehe, ich mache alles neu, aus Offenbarung 21, wird da abgeschlossen sein. Jesus ist schon dran, Neues zu tun. Und da wird es abgeschlossen sein, wenn die Welt wiederhergestellt wird sein. Und manchmal scheint es eben, dass in unserem Leben kein Stein auf dem gleichen geblieben ist, dass irgendeine Welt untergegangen ist. Aber Gott ist dran, die Schöpfung zu erneuern. Das ist die Hoffnung und die Zusage. Und ähnlich wie bei den Jüngern, oder? Jesus hat den Jüngern nicht gesagt, wenn das wird sein mit dem Tempel, wenn die Katastrophe wird kommen. Er hat ihnen nur gesagt, was sie für Menschen sollen sein in dieser Zeit. Und auch uns hat Gott nie gesagt, wenn das Ende von dem gegenwärtigen Zeitalter wird sein, wenn sein neues Reich sich ganz wird durchgesetzt haben. Das wissen wir nicht und das kann auch niemand bestimmen. Aber was wir wissen, ist, dass wir solche Menschen sollen sein in dieser Zeit. Menschen, die geduldig sind, Spannungen aushalten, die engagiert sind und vor allem hoffnungsvoll. Weil Jesus der ist, der der König ist. Und ich möchte das einfach zum Schluss die Frage mitgeben. Hast du wirklich Hoffnung im Leben? Und wenn du die Hoffnung vielleicht nicht hast oder dich noch nie für die Hoffnung entschieden hast, ist vielleicht der Moment heute, das wie ganz neu zu tun und zu sagen, Jesus, ich brauche deine Hoffnung. Ich brauche dich. Und die zweite Frage möchte ich dir auch nochmal mitgeben, die ich schon mal gesagt habe. Wo engagierst du dich? Wie engagierst du dich? Und das muss nicht mega weltbewegend sein, aber frag doch heute Jesus ganz bewusst, wo das er dich will haben und wo das du könntest dich für ihn und für sein Reich engagieren. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir so vielmal, dass du uns Hoffnung bist. Und die Hoffnung hat nicht nur einfach etwas mit uns zu tun, oder mit, auch nicht nur mit der Vergangenheit, sondern sie hat auch mit der Zukunft zu tun. Jesus, du wirst die Welt nicht einfach zerstören, es wird nicht einfach ein Ende geben, wo alles nur noch schlimm ist, sondern du bist der, der Neues schafft, zumindest auch in den Trümmern, vielleicht von unserem Leben und von dieser Welt. Und wir bitten dich, dass wir Menschen sein dürfen, wie die ersten Jünger gewesen sind. Wie wir es nachlesen können in der Apostelgeschichte und in anderen Briefen. Menschen, die geduldig gewesen sind, die ausgehalten haben. Menschen, die sich engagiert haben für dich und dein Reich. Menschen, die hoffnungsvoll gewesen sind. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder auch zeigst, was das für jeden von uns bedeutet. Und dass wir deine Stimme auf deine Stimme verlassen dürfen.